Wir kämpfen, oder etwa nicht? In der Nachricht hieß es, dass Harry zurück ist und dass wir kämpfen werden.
Hi, ich bin Amber.
Und ich bin Antonia.
Und wir sind die Schokofrösche.
Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Dean Thomas.
Der irgendwann zwischen 1979 und 1980 geboren ist.
Wir kennen ihn als Gryffindor, Freund von Harry Potter und Mitglied in Dumbledores Armee.
Ganz genau. Wusstest du, dass Dean eigentlich eine ähnlich große Rolle wie Neville hätte bekommen sollen, aber dass es da nie zugekommen ist?
Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, ja. Finde ich richtig schade. Am Anfang, es gibt so Bilder, die J.K. gemalt hat, da ist Dean auch mit den allen immer noch dabei, zum Beispiel als sie irgendwie den dreiköpfigen Hund finden oder so, ne? Dann wurde der aber rausgekürzt.
Und er sollte Gary heißen. Viel besser.
Dean finde ich besser, weil Deanie Beanie ist mein Lieblingsspitzname von ihm. Obwohl Gary Barry wäre eigentlich auch gut.
Gary Barry ist sogar noch ein bisschen besser, finde ich. Aber ich finde, Dean ist einfach ein sehr, sehr schöner Name.
Ja.
Gary heißen halt auch alte Männer, weißt du, und Dean ist einfach viel cooler.
Das stimmt.
Zum Beispiel ist Dean ja auch groß und ich finde, Dean stelle ich mir auch groß vor. Also so ein Dean ist groß und vielleicht ist Dean ja auch sogar größer als Ron, also ist er der Größte und ich finde, ein Dean sollte so größer als Ron sein. Und er hat dunkle Haare und einen dunklen Teint, vermutlich, weil Dean afrikanische Vorfahren hat, aber ich finde das jetzt sehr weit gefächert. Das stand so im Internet, aber das...
Ja, man weiß es eigentlich nicht so.
Ja, genau.
Und ganz ehrlich, also im Film, er ist einfach ein Hottie, oder? Also ich hoffe, da stimmt ihr mir alle zu. Ich finde den, also diesen Alfred Enoch, oder wie der heißt, ich finde den wirklich ziemlich hot.
Ja, vor allem spielt er noch bei How to Get Away with Murder mit und ich habe das erst gar nicht gecheckt.
Ja, ich finde, der hat auch einfach so ein richtig schönes Gesicht, der sieht halt wirklich auch einfach nett aus, ne? Und ich meine, deswegen ist es eigentlich die perfekte Rolle, weil Dean ist ja auch so netter und also ich weiß nicht, das ist so wirklich perfekt getroffen und der hat so ein, also kein rundes Gesicht im Sinne von er ist dick, sondern so, es stimmt alles, ne?
Ja, genau.
Es passt und
ziemlich makellos, finde ich.
Ja,
auch.
Genau. Also, aber trotzdem nicht so ein geleckter Schöner, sondern er ist einfach schön. So, man sieht ihn an und denkt sich so, jo, er sieht gut aus.
Ja, also so natürlich, ohne dass, also ich denke, er muss nicht viel dafür tun, dass er so aussieht und dass er so wirkt, sondern er ist einfach so, er steht morgens einfach so auf.
Ja, und er ist halt auch einfach cool. Okay, wir sind gerade so ein bisschen Fangirl unterwegs.
Ja, ich glaube, das erste Fangirl-Moment so richtig.
Ja, aber es ist doch schön.
Ja, finde ich auch.
Ja.
Freue ich mich jetzt auf die
Vielleicht kommen
Folge.
Wir jetzt wieder zu den wesentlichen Dingen.
Ja, fangen wir mal mit seinem Zauberstab an.
Gut.
Den kennt man nämlich überhaupt nicht, also kann ich dir jetzt nichts zu sagen.
Ja, er hat ja vor allem zwei, beziehungsweise den ersten verliert er ja, entweder bei der Flucht oder spätestens dann, als die gefangen genommen werden. Und er hat dann einen zweiten irgendwann während der Schlacht von Hogwarts, aber wir wissen auch nicht, von wem dieser Zauberstab ist oder woher er den hat.
Ja, genau. Und Patronus, da bin ich ein bisschen enttäuscht, weil er nicht imstande zu einem gestaltlichen Patronus ist.
Mhm.
Das finde ich schade.
Finde ich auch schade.
Sein Irrwicht ist ganz besonders abgefahren, denn das sind abgetrennte Hände, die von selbst durch die Gegend laufen. Und ganz ehrlich, der Gegenfluch, das machen die ja bei Lupin im Unterricht, ist, dass die abgetrennte Hand in so eine Mäusefalle steigt und dann gefangen ist. Das ist doch nicht lustig.
Nee.
Das ist immer noch ekelhaft.
Vor allem, und ich glaube, der Gute hat einfach zu viele Muggel-Horrorfilme geguckt, weil das ist wirklich abgespaced, so eine abgetrennte Hand, die läuft.
Bah.
Also ich meine, musst du dir halt mal wirklich vorstellen, dass die so auf dich zugerannt kommt. Ist schon ungeil, aber irgendwie echt ein bisschen abgedreht.
Aber dass das die größte Angst ist, ich meine, was macht er mit einem abgetrennten Fuß, wenn er vorbeiläuft? Das ist dann okay oder was? Also weiß ich nicht.
Die Hand ist schlimmer, weil die kann nach dir greifen. Der Fuß kann nicht nur treten.
Das war...
Ja, vor allem, ich stelle mir die halt auch so blutig vor und die Fingernägel so abgewetzt, weil die läuft ja dann so da drauf.
Die läuft,
also,
läuft er da drauf. Bah.
Ja, also wirklich so Horrorfilm-Szenario.
Da hast du ja recht, dass er zu viele Muggel-Horrorfilme geguckt hat, weil wir wissen ja, dass er in der Muggelwelt groß geworden ist. Denn sein Vater war zwar Zauberer, da kommen wir dann gleich nochmal zu, aber Deans Mutter war ein Muggel. Wir haben da jetzt keine Namen, aber das ist eigentlich auch gar nicht wichtig.
Mhm.
Denn sein Vater, der ein Zauberer war, hat seiner Frau niemals erzählt, dass er ein Zauberer ist.
Genau, er wollte nämlich seine Familie so beschützen vor den Gefahren des ersten Zaubererkriegs und quasi vor den Todessern und Voldemort, die ja auch offenbar wirklich nach ihm her waren, denn anscheinend wurde Deans Vater dann tatsächlich auch von Todessern ermordet, ja, weil er sich weigerte, sich ihnen anzuschließen. Aber trotzdem frage ich mich, ist das richtig, deiner Familie nichts zu erzählen? Weil im Zweifel machen die Todesser doch keinen Unterschied aus einem wissenden Muggel und einem Muggel, der nichts weiß. Also wenn sie ja, die Familie wollen, dann nehmen sie sich die Familie. Dann ist es egal, ob das einfach nur Muggel sind oder ob das wissende Muggel sind, weißt du?
Vielleicht hat er nur gedacht, dass die Todesser sich nicht genug Mühe geben, alles zurückzuverfolgen, sondern sich quasi nur auf die Zauberer konzentrieren, um Leute zu rekrutieren.
Oder er hat quasi seine Familie auch dahingehend schon früher verlassen, sodass die Todesser ihn gar nicht in seinem Haus quasi gefunden haben, sondern da war er dann schon alleine unterwegs. Trotzdem finde ich es nicht richtig.
Finde ich auch nicht.
Also ich finde, also das hatten wir ja auch schon ein ähnliches Szenario bei McGonagall, dass ihre Mutter das dem Mann nicht gesagt hat. Das finde ich aber unter dem Hintergrund, welche Zeit das war und dass der Vater ja so ein kirchliches Oberhaupt war, noch okay. Hier finde ich es nicht okay. Und diese Ausrede, dass es Schutz ist, weiß ich nicht. Finde ich nicht mein, okay.
Ich meine, da macht er sich's ja auch ein bisschen einfach mit, ne?
Ja.
Also er, und ich finde, dass der Schutz ja eigentlich gar nicht gegeben ist, weil seine Familie ja trotzdem nichtswissend alleine ist. Und ich meine, diese Magie der jungen Zauberer, die man nicht kontrollieren kann.
Genau.
Kann man nicht kontrollieren, wie ich gerade gesagt habe. Und dann finde ich es schon verwerflich, wenn du niemanden informierst. Also ich meine, da können ja wirklich krasse Unfälle passieren bei. Und das ist ja auch schon passiert. Und dann finde ich, sollte jeder wissen, wie man damit umgeht. Und dann muss ja auch die Mutter wissen, so, ich bin jetzt ein Muggel, ich kann meinem Kind nicht helfen. Im Zweifel denken die ja, dieses Kind ist verrückt, wenn es plötzlich...
Eben, das finde ich das Gefährliche. Also dass du ja quasi an deinem eigenen Verstand auch zweifelst, wenn dann plötzlich Dinge geschehen, die du nicht erklären kannst. Selbst wenn diese Magie jetzt vielleicht nicht auf eine gefährliche Art und Weise ist, aber trotzdem sind das doch Dinge, die du nicht erklären kannst als Muggel und die der Junge ja auch nicht erklären kann. Bis der seinen Brief bekommt, ist der 11. Da werden ja auch schon einige komische Dinge passiert sein und der hat niemanden zum Reden. Es ist furchtbar.
Und dann finde ich die Schwierigkeit, die Mutter heiratet dann ja neu. Mhm. Das heißt, sie heiratet einen normalen Muggel. So, und dann hat er plötzlich einen Stiefsohn, der verrückte Sachen machen kann. Der hat doch der hat selber auch Kinder. Das heißt, Dean bekommt jetzt total viele Stiefgeschwister und man vermutet, dass es nur Mädels sind. Also einige Schwestern hat er jetzt. Und dann ist er Hahn im Korb quasi und macht, keine Ahnung, lässt den Fernseher von der Wand rutschen. Und Spiegel zerspringen oder was weiß ich, was man da als Minderjähriger so alles zaubert aus Versehen, aber
ja, scheinbar scheint es nicht so eine große Auswirkung zu haben, weil er hatte ja offenbar eine ganz schöne, nette, normale Muggelkindheit. Er dachte ja dann auch die ganze Zeit, er sei ein Muggelgeborener. So krasse Anzeichen oder so außergewöhnlich können die ja nicht gewesen sein.
Ja.
Es ist ja auch wirklich so, dass erst als er den Brief quasi aus Hogwarts bekommt, dass die Mutter da erst vermutet, dass ihr erster Mann ja wohl dann Zauberer gewesen sein muss.
Genau.
Weil vorher scheint ja wirklich nie irgendwas passiert zu sein, dass sie sich wirklich fragen, ist das vielleicht so, ne?
Ja, aber das glaubt sie ja auch nur und es wird ja nie bestätigt.
Genau.
Das ist ja Deans Problem eigentlich auch, gerade im 7. Band.
Ja.
Das ist halt nie irgendwo festgehalten
beweisen,
wird. Genau. Und er als muggelstämmig gilt, obwohl er das ja gar nicht ist. Also das ist auch so einmalig. Also das kennen wir ja so eigentlich sonst noch gar nicht.
Das
so.
Stimmt. Also der hat auf jeden Fall eine sehr außergewöhnliche, familiäre Herkunft.
Ja,
und trotzdem finde ich es irgendwie ganz schön, weil er kommt in diese Zaubererwelt, die er auch überhaupt nicht kennt. Aber bringt auch irgendwie so sein Muggelleben mit ein. Also er ist ja ein großer Fußballfan von West Ham United und kann auch gut zeichnen, was er ja auch irgendwie so in diese Zaubererwelt transformiert. Also es sind einfach so schöne Dinge, die er aus seinem Leben auch mitnimmt in diese verrückte neue Welt, die er da erlebt.
Genau. Genauso wie die Comics zum Beispiel. Er liest total gerne Comics. Also er ist irgendwie so mit der Einzige, der so den Muggel in sich quasi mitnimmt.
Ja, er verknüpft und nicht komplett, das, ne?
Genau, nicht komplett außer Acht lässt. Und so ein bisschen so weiß, wo er herkommt und dass ihm das auch was bedeutet. Ich meine, dass das Harry mit den Dursleys jetzt nicht so hat, aber Hermine hat ja auch eigentlich kein größeres Interesse daran, ihr Muggelleben irgendwie noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, und das ist bei ihm ein bisschen anders.
Genau. Eingeschult wird er zeitgleich mit Harry, Ron und Hermine, und er teilt sich mit den Gryffindor-Jungs, also Seamus, Neville, Ron und Harry, einen Schlafsaal. Genau, also er kommt auch nach Gryffindor. Passt das?
Ich würde sagen, schon.
Ja, also er ist ja loyal, er ist auch mutig. Ja. Ich finde es jetzt nicht außergewöhnlich mutig, wie er ist. Ne? Also ich meine, er ist mutig, klar, aber ist jetzt nicht so ein Harry, sag ich mal.
Ja, genau.
Aber er ist ja nicht irgendwie gerissen, er ist nicht übermäßig schlau und er ist auch nicht so ein Hufflepuff-Boy. Also vielleicht ja auch irgendwie mehr oder weniger so das Einzige, was noch so übrig bleibt. Ja. Könnte man ja auch so noch erklären.
Aber es wäre auch krass, wenn jetzt dieser ganze Jahrgang mit übermäßig mutigen Leuten da besetzt wäre. Also
genau, deswegen. Ich finde, das passt schon.
Und Dean hat ja auch sonst tolle Charakterzüge, und deshalb muss man ja nicht immer der Mutigste sein. Und wie gesagt, mit Harry im Jahrgang, da ist die Messlatte eh ein bisschen anders als
das
sonst.
Das stimmt. Ich finde es eigentlich ganz süß, weil er findet in Seamus ja so seinen Seelenverwandten, seinen besten Freund. Und er ist ja sowieso eigentlich ganz verträglich, weil er versteht sich ja eigentlich mit allen Jungs ganz gut. Irgendwie so, ich finde auch im Buch und im Film natürlich sowieso, ist er so ein chilliger Typ.
Mhm.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch durch seine große Patchwork-Familie so ist. Man arrangiert sich, man geht Kompromisse ein, und er ist ja auch der große Bruder, der da auch viel Verantwortung übernommen hat und einfach, ja, vielleicht auch so ein bisschen harmoniebedürftig und nicht so auf Krawall aus, immer so ein bisschen die Bogen glätten. Also ich finde, der ist da sehr, sehr sehr, sehr angenehm. Und wenn ich Harry gewesen wäre, ich hätte mich auf jeden Fall mit Dean mehr angefreundet, weil ich glaube, Dean ist echt ein sehr netter Zeitgenosse.
Das glaube ich auch. Und ich könnte mir vorstellen, dass man gute Gespräche hat und einfach ein toller Freund. Ich meine, er ist ja auch so Harry gegenüber die ganze Zeit über loyal, von Anfang an bis auch zum Ende. Daher stammt ja auch unser Zitat aus dem 7. Band, kurz vor der Schlacht von Hogwarts. Und obwohl die gar nicht so eng befreundet sind, hat Dean ja kein Problem damit, auch seinem besten Freund mal zu sagen, so, nee, wir sind jetzt auf Harrys Seite. Und ich glaube, Harry hätte einen größeren Mehrwert aus Dean gehabt als mit Ron, der da hin und wieder mal zickig ist.
Mhm.
Aber naja, kann man sich ja nicht aussuchen, das ist ja auch manchmal ein bisschen Schicksal.
Ja. Ja, Dean kann sich ja irgendwie, vielleicht auch dadurch, weil er ja Fußballfan ist, noch nicht so richtig gut mit Quidditch anfreunden. Er spielt zwar später, also viel später selbst in der Mannschaft, aber am Anfang ist er ja wirklich echt noch so all in. Er hängt ja dann auch sein West Ham-Poster auf im Schlafsaal. Das irritiert ja Ron total, wie du es schon gesagt hast. Die Spieler bewegen sich dann ja nicht. Das ist ja ganz komisch für die alle. Und er ist ja auch so künstlerisch begabt und malt dann für die Gryffindors einen Banner, um Harry zu seinem ersten Quidditch-Sieg zu bejubeln.
Mhm.
Steht dann, glaube ich, drauf so Potter for President und so.
Ja, genau.
Und er malt auch einen Löwen, der seine Farbe wechselt während des Spiels. Und das finde ich eigentlich irgendwie so richtig süß.
Aber das mit dem Farbenwechseln war Hermine. Die hat das
verzaubert. Ja, genau, die hat das verzaubert, genau. Aber er hat den Löwen gemalt.
Ja, genau. Also das Hauptwerk ist von ihm und Hermine hat es noch ein bisschen gepimpt, damit es ein bisschen in die Zaubererwelt passt.
Also er ist ein großer Supporter des Sports, aber versteht es irgendwie noch nicht so richtig. Ich meine, er hat sich auch irgendwie nie mit den Regeln beschäftigt. Ich meine, wenn ich einen neuen Sport kennenlerne, dann beschäftige ich mich doch da irgendwie auch mal so ein bisschen. Aber nee, hat er nicht. Er will nämlich nach einem Foul, dass der Schiri wohl bemerkt eine rote Karte verteilt. Ich meine, der Schiri ist Madame Hooch. Die kennt er doch. Das war doch auch seine Lehrerin. Warum ruft er denn da Schiri, rote Karte? Anstatt zu sagen, Madame Hooch, rote Karte.
Der kann das da nicht trennen. Wenn der so einmal West Ham-Gefühle kriegt, dann ist der unhaltbar. Ja, das ist ziemlich crazy.
Ja, aber er lernt ja sehr schnell, dass es keine roten Karten beim Quidditch gibt. Was ich übrigens auch nicht verstehe. Das würde denen mal ganz gut tun.
Total. Slytherin hätte keine Leute mehr auf dem Platz.
Ja, richtig. Ja, Ron hält ihn ja auch für komplett bescheuert.
Ja, Ron findet es so merkwürdig, dass beim Fußball nur zwei Tore gibt, nur ein Ball und die hinter diesem einen Ball her rennen. Das ist für Ron ganz merkwürdig nachzuvollziehen.
Ja, aber mein Quidditch hat, da geht ein bisschen mehr ab, ne?
Ja, wobei ich finde, beim Quidditch ist das mit dem Beobachten, finde ich, nicht ganz so einfach.
Das
weil
stimmt.
Du sitzt dann da auf der Tribüne und dann sind die, keine Ahnung, 300 Meter über dir.
Und das geht vor allem so schnell. Also zack, zack, zack,
ja,
zack.
Genau.
Die sind ja auf dem Besen viel schneller als zu Fuß.
Ja, im zweiten Jahr, wissen wir, ist die Kammer des Schreckens geöffnet worden. Und das ist natürlich auch für Dean ziemlich schlimm, weil er ja denkt, er wäre Muggelgeborener und dann ist natürlich auch er also in Gefahr, als sie herausfinden, dass dieses Monster eben eine Muggelgeborene umbringt. Dass er in Wirklichkeit aber ein Halbblut ist und eigentlich in Sicherheit mehr oder weniger, das wird er wohl nicht herausfinden. Er ist eigentlich auch ganz intelligent, weil wie alle Schüler hat er auch eher rumspekuliert, so wie funktioniert das mit der Kammer des Schreckens. Und er kam dann sogar zu dem Schluss, dass die Kammer des Schreckens mit Hilfe dunkler Magie zu öffnen ist. Ich meine, das ist jetzt nicht so weit hergeholt, aber irgendwie.
Also dafür, dass er eigentlich keine Ahnung hat von der Zaubererwelt, ist das schon sehr beachtlich, weil diesen Schluss hätte Harry zumindest nicht gezogen.
Und Professor Binns hat das aber gestoppt, diesen Gedanken. Dann war diese Situation für Dean quasi dann auch vorbei und keiner hat mehr so richtig darüber nachgedacht. Aber und er ist als krasser Muggel aufgewachsen, also wirklich keinerlei Berührungspunkte mit der Zauberei.
Ja,
das ist schon.
Ja, aber er scheint sich mehr informiert zu haben als manch anderer, der in Muggelfamilien groß wird. Weil er ja offenbar schon ein bisschen besser durchblickt, was alles möglich ist in der Zaubererwelt.
Genau. Ja. Aber sonst hat Dean in diesem Jahr keine größeren.
Nichts geleistet. Kein Monster besiegt. Ja, er wählt im dritten Jahr die gleichen Fächer wie Harry und Ron auch, also Wahrsagen und Pflege magischer Geschöpfe. Und ich finde es irgendwie ganz süß, weil er ist immer total fasziniert, vor allem bei Hagrids Unterricht, weil es ja natürlich auch so Kreaturen sind, von denen er natürlich nie geträumt hat, dass die existieren. Und hier auch wieder irgendwie anders als Harry, der findet das zwar auch immer alles so ein bisschen cool, aber Dean ist so richtig so wow. Aber er hat ja auch Schiss vor dem Hippogreif zum Beispiel. Ich meine, das ist natürlich auch ein angsteinflößendes Gerät.
Aber vielleicht, ich denke mir immer, weißt du, es gibt ja viele, die Hippogreife irgendwie merkwürdig finden. Aber es gibt auch viele Muggel, die zum Beispiel auch Pferde merkwürdig finden.
Hier,
für die einen ist das dann so, warum hat das jetzt ein Problem mit dem Pferd?
Ja,
was ist mit dem? Und vielleicht ist es in der Zaubererwelt auch, dass es dann
er scheint.
So, nee, also ich habe eine Hippogreifphobie. Nee, das geht jetzt nicht.
Er scheint kein Pferdefreund zu sein.
Ja, das ist, aber ist trotzdem schade, weil ich finde Hippogreife super toll.
Das stimmt. Aber ich hätte wahrscheinlich auch Schiss vor denen. Die sind halt auch einfach groß und sie haben Flügel und einen Schnabel. Also ich meine,
Und Krallen.
Hilfe.
Aber ich finde sie trotzdem cool. Ich finde, das ist mein lieblingsmagisches Geschöpf, was so bei Harry Potter vorkommt, jetzt abgesehen von fantastische Tierwesen. Da finde ich
aber
Okamis
den
toll. Aber
findest du den nicht cool?
Doch, den finde ich richtig putzig. Ja, ich habe ja auch so einen aus Stoff, aber ich finde Hippogreifen toller. Ich finde Seidenschnabel super cool. Ist einfach mein Lieblingstier. Ich finde es einfach... Ich meine, man könnte sonst auch Einhörner sagen.
Ja, nee. Boah, Einhörner, ciao. Ich bin eher so Fan von den knallrümpfigen Krötern. Das macht Spaß. Ich halte mich eher
Viecher.
An den Niffler. Oder diese Bowtruckles, die fand ich auch cool.
Die finde ich auch richtig cool, aber das ist auch immer viel Arbeit, weil Bowtruckles ja nicht alle so sind wie bei dem, der mit Newt.
Ja, aber die Niffler sind auch nicht alle wie der bei Newt. Also eigentlich sind Niffler ja schwierig.
Aber ja, genau, aber der von Newt ist doch auch schwierig, weil der immer ausbüchst. Das ist doch voll anstrengend.
Wir schweichen gerade ein bisschen ab. Ja, okay. Aber Dean ist auch bei Wahrsagen einer der wenigen, der noch nie vom Grimm gehört hat. Auch da wieder, weil er natürlich bei Muggeln groß geworden ist. Und vielleicht Wahrsagen auch nicht so interessant für ihn ist, dass er sich da wirklich viel reinliest.
Aber ist ja wahrscheinlich auch schwierig für einen Muggel, also jemand, der als Muggel aufgewachsen ist, mit Wahrsagen hinzukommen. Also das ist ja.
Ja, so ein Aberglaube irgendwie, ne?
Also außer du bist halt eh schon so ein Astronomie-Fan, der dann irgendwelche Zeichen liest oder so.
So die Tarotkarten gelegt.
Ja, genau. Und deshalb kann ich voll verstehen, dass er da jetzt nicht mega drauf abfährt. Also. Aber ich dachte mir, bei seiner Wahl der Unterrichtsfächer, wir wissen ja von Harry und Ron, dass die absichtlich so gewählt haben, weil sie glauben, dass das der Weg des geringsten Widerstands ist und sie möglichst einfach das Schuljahr überleben.
Das ist aber dumm, weil es gäbe die Option Muggelkunde, ne?
Ja, genau. Wenn man einfach hätte Muggelkunde nehmen können und die hätten überall.
Ja, Ron vielleicht nicht. Ron wäre wahrscheinlich in Muggelkunde noch schlechter gewesen als bei Wahrsagen.
Das stimmt,
aber Dean,
ja.
Aber bei Dean könnte ich es mir wirklich noch vorstellen, der denkt sich so, naja, aber Muggelkunde kenne ich. Und hier bei Wahrsagen oder pflegemagischer Geschöpfe lerne ich wenigstens was Neues aus dieser coolen Welt. Wobei Wahrsagen, da hätte ich dann lieber noch irgendwie, was weiß ich, irgendwie alte Runen oder so genommen.
Deshalb könnte ich mir vorstellen, dass Dean sich entweder dachte, ja, ich mache auch einfach das, dann habe ich meine Ruhe. Oder ist sowieso, es gibt doch immer so Kurse, auch in unserer Welt, die einfach häufig belegt werden, weil man denkt, das wäre am einfachsten. Und vielleicht ist er auch nicht so richtig engagiert und lernt die ganze Zeit von selbst und fleißig und bla. Und dachte sich, na so überstehe ich das Ganze ohne viel Aufwand.
Ich könnte mir auch vorstellen, dass er sich da auch nach Seamus richtet, was der halt nimmt. Und
ja.
Seamus hat auch diese Fächer, glaube ich, genommen. Beziehungsweise ich glaube, der gesamte Gryffindor-Jungs-Schlafsaal hat das alles genommen. Die sind alle zusammen da, oder?
Neville ist ja auch dabei, ne? Ja.
Ja.
Aber Dean hat sonst ja auch kein Problem, für einen Freund die Regeln mal zu brechen. Denn er schlägt vor, Harry die Unterschrift zu fälschen, weil Harry ja nicht die Bescheinigung von Vernon unterschrieben bekommen hat, nach Hogsmeade gehen zu können. Und dann dachte sich Dean, ja, kein Thema, Harry, ich mach das für dich.
Vor allem, also die Entschuldigung ist ja, er kann so gut zeichnen, deswegen kann er ja auch die Unterschrift fälschen. Also nur, weil man gut zeichnen kann.
Wenn das so einfach wäre. Ja. Wahrscheinlich ist es aber am sinnvollsten, dass er es macht, weil er sich mit Muggelschrift auskennt und das vielleicht sogar mit Kugelschreiber machen könnte, weil Dean ja vielleicht zufällig, genau, einen hätte.
Stimmt. Ja, ja, mein Onkel, mein Muggelonkel unterschreibt immer mit Feder und Tinte.
Ja, genau. Ja, ja, der ist da ganz, ganz mittelalterlich unterwegs. Also der liebt das. Auch
Zauberei.
Der liebt das Anderssein.
Aber das funktioniert ja leider nicht, weil McGonagall und alle ja schon wissen, dass Onkel Vernon es nicht unterschrieben hat. Ja. Deswegen würde auch eine gefälschte Unterschrift nichts bringen.
Tja, aber es ist nett von Dean, dass er es vorschlägt. Ich meine,
ja, und auch so ein bisschen rebellisch, ja, finde genau. Ich.
Kommen wir mal zur Quidditch-Weltmeisterschaft, denn da ist er dabei, weil er mit Seamus und seiner Mutter zu dem Event geht. Und das finde ich irgendwie cool, dass sie ihn da mitnehmen.
Das ist eine Mordsmöglichkeit für ihn. Er hätte da ja sonst nie hingekonnt. Und ich glaube, hier entsteht ja auch wahrscheinlich so seine richtige Begeisterung für diese Sportart vielleicht, weil er dann wirklich gepackt ist und das so richtig hautnah miterlebt und Profis sieht und so. Ist vielleicht nochmal ein bisschen so ein Fußballcharakter als nur, ich meine, das musst du dir auch vorstellen, der sieht ja quasi nur Amateur-Quidditch in der Schule und beim Fußball hat er ja wirklich sein Profi-Zeugs, was ja eigentlich auch ein bisschen schade ist, weil ich meine, sobald er in Hogwarts ist, der kriegt ja gar nichts mehr mit, wie West Ham gespielt hat, ne? Ja, kein genau. Internet, der kann nicht mit seinen Eltern mal kurz kommunizieren. So eine Eule dauert. Ja, aber das ist ja nicht top aktuell. Also der hat keinen Live-Ticker, der kriegt eigentlich nichts mit das ganze Schuljahr, wenn er halt in den Ferien mal zu Hause ist. Da ist im Zweifel dann Winterpause oder so.
Vorbei.
Also ist total bescheuert.
Ja.
Der Arme. Und jetzt hat er jetzt aber wenigstens ein bisschen Ersatz gefunden, weil ich glaube, hier packt ihn Quidditch auch so richtig. Also ich meine, muss ja bei so einem Event.
Glaube ich auch.
Vor allem ist Seamus ja auch ein Halbblut, ne? Der hat doch auch einen Muggelvater, glaube ich. Und kann sich dann ja auch vielleicht so ein bisschen hineinversetzen in Dean als Muggelgeborenen, denkt er zumindest.
Naja, es war auf jeden Fall ein Spaß auf der Quidditch-Weltmeisterschaft, bis wir natürlich, wie wir wissen, von den Todessern beendet worden ist. Da wissen wir aber gar nicht, wie es Dean ergangen ist.
Wobei ist nicht Seamus, der ist doch Ire. Und das ist ja in Irland. Also vielleicht haben die da ja auch gar nicht übernachtet, sondern sind nach dem Spiel halt auch einfach wieder nach Hause.
Ja, kann ja auch sein.
Könnte ich mir halt auch vorstellen. Deswegen haben die es vielleicht auch gar nicht mitbekommen. We will never know.
Naja, aber trotzdem, das trimagische Turnier steht vor der Tür.
Yes.
Dean ist weiterhin seinem Haus loyal und favorisiert sogar Harry. Also ich meine, die meisten oder auch viele der Gryffindors favorisieren ja nicht zwingend Harry. Aber Dean ist da super cool und ist, selbst wenn er nicht für Harry ist, sondern wenigstens für sein Haus.
Mhm.
Und die haben ja auch bis zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall keine enge Freundschaft. Und deshalb glaube ich, dass es vielleicht tatsächlich eher mit dem Haus zu tun hat und nicht zwingend mit Harry.
Ja. Ja, vielleicht ist es schon ganz cool für ihn, dass es quasi jemand aus seinem Schlafsaal ist und sowas. Aber das ist jetzt nicht so eine gezwungene Loyalität.
Ja. Ich finde es halt spannend für Dean, weil das natürlich auch der gleiche Schlafsaal ist, wie du jetzt gerade gesagt hast. Deshalb denke ich dran. Naja, aber dann haben die ja im Schlafsaal im Zweifel immer den richtigen Gossip, also so aus erster Hand von Harry.
Wirklich. Die kriegen ja sogar mit, wenn Ron und Harry da streiten.
Genau.
Also die kriegen ja eigentlich alles.
Ja, das ist sowieso ein bisschen
das stimmt.
Strange, diese Schlafsaalkombination und diese Art zu leben, aber okay.
Keine Privatsphäre und nichts?
Nein, null. Aber würden sie nur Cedric als trimagischen Champion haben, dann wüssten sie halt nichts, weil ich bin mir ziemlich sicher, Cedric ist viel älter.
Das stimmt.
Der hat dann natürlich auch die älteren Freunde, mit denen.
Mit dem haben die ja nichts zu tun.
Gar nichts zu tun, keine Berührungspunkte. Und so ist es sicherlich nochmal eine ganz andere Art für den gesamten Schlafsaal, das trimagische Turnier mitzubekommen.
Mhm.
Durch Harry und dann finde ich, kann man auch mal loyal Harry gegenüber sein.
Kann man mal machen. Wir wissen ja leider nicht, mit wem Dean zum Weihnachtsball geht, weil Seamus geht ja mit Lavender und Harry mit Parvati und viel mehr Mädels aus dem Gryffindor-Jahrgang kennen wir eigentlich gar nicht, außer Hermine, die ja mit Krumm geht. Es muss natürlich noch ein paar mehr Mädels geben, die wir vielleicht einfach nur namentlich nie kennenlernen. Also vielleicht ist er mit jemandem gegangen, den wir nicht kennen. Oder er ist mit einer älteren oder jüngeren Schülerin gegangen oder mit jemandem aus einem anderen Haus. Aber ich finde es wirklich schade, dass wir das nicht erfahren, weil auch dieser Gossip hätte mich interessiert.
Aber er wäre gerne mit Padma. Oder, genau, mit Padma oder Parvati,
Ja, weil er sagt auf jeden Fall, dass die ganz hot sind, ne?
Genau. Und das hätte er gut gefunden, weil er sie ja so hübsch findet. Aber Harry und Ron verkacken es ja. Also beide Mädels wären mit Dean besser dran gewesen.
Ja, aber dann finde ich es ein bisschen dumm, weil Padma und Parvati hatten beide voll lang nicht jemanden. Und Seamus hat Lavender gefragt. Dann hätte Dean doch mal locker Lavenders beste Freundin Parvati mal eben fragen können. Warum macht er das denn dann nicht?
Vielleicht ist er auch ein bisschen schüchtern.
Oder er hatte vorher schon einen Crush auf jemand anderen. Oder hatte sogar schon eine Freundin und wir erfahren das alle nicht. Weil Dean kriegt natürlich den Gossip mit, aber Harry kriegt wieder nichts über Dean mit. Dabei würde mich das ja schon interessieren, auf welchen Typ Frau Dean vielleicht steht, ja?
Ja, und ich finde, Harry könnte mal ein bisschen interessierter sein bei sowas. Der kümmert sich nur um sich selbst.
Das stimmt.
Oh Mann, ey.
Ja, auf jeden Fall finde ich das wirklich sehr schade.
Ja, finde ich allerdings auch.
Ja, seine Loyalität oder seine Unterstützung für Harry wächst natürlich vor allem, weil er jetzt auch Ron wieder auf Harrys Seite ist. Und er zeigt auch hier mal wieder seine Zeichenskills und malt Poster über Harrys Siege im Trimagischen Turnier. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl bei ihm, also du hast jetzt gerade gesagt, er stellt sich seinem Freund gegenüber, Seamus und so, es kommt aber erst später. Ich habe ein bisschen das Gefühl, bis zu diesem Zeitpunkt ist er eher so ein kleiner Mitläufer. Ich glaube, weil er oft Angst hat, mit seinem Muggelgetue anzuecken. Ja. Und er ja einfach auch denkt, ich habe ja eigentlich gar keine Ahnung von nichts. Und dass er dann lieber das macht, was die anderen machen, einfach um sich anzupassen, um irgendwie, ja, nicht groß aufzufallen oder irgendwie, um nicht das Falsche zu machen. Deswegen glaube ich schon, dass er sich manchmal auch von Seamus beeinflussen lässt.
Ja, zumal Seamus ja auch nicht ganz so leichten.
Ja,
also,
genau.
Also der hat ja schon auch einen Charakter, der Kerl. Dann ist es vielleicht einfacher, ihn einfach machen zu lassen und zu vertrauen, dass er weiß, was er tut. Aber es ist ja jetzt nicht unbedingt negativ. Also Dean ist nicht einer dieser Mitläufer, wo du dann am Ende denkst, boah, ey.
Der lässt sich halt leiten, ne?
Genau.
Er nimmt so eine Führung dann halt gerne an, weil er denkt, ja okay, nehme ich mal mit. Seamus hat ja auch grundsätzlich oder bis zu diesem Zeitpunkt zumindest nichts Böses im Sinne, ne, so todessermäßig oder so, das ist um Gottes Willen. Sondern es ist halt wirklich so, er hat jemanden gefunden, an den er sich halten kann und das nimmt er halt dankend an.
Genau.
Was ja auch vollkommen okay ist.
Natürlich.
Aber bis zu dem Zeitpunkt habe ich schon eher immer das Gefühl, dass er das macht, was die große Masse macht, einfach um nicht anzuecken. Ich glaube nämlich, er unterstützt auch Harry, weil er sich halt auch mit Harry in seinem Schlafsaal nicht verderben will. Weil wenn er jetzt quasi so einen Potter-Stinkt-Sticker tragen würde und sich quasi auf Cedrics Seite stellt, dann wäre es natürlich auch eine schlechte Stimmung da im Schlafsaal, ne? Und deswegen könnte ich mir halt vorstellen, er ist immer eher so einer ein bisschen Harmonie. Hey, cool, jemand aus Gryffindor, den supporten wir jetzt.
Ja, aber ich finde es jetzt keine verwerflichen
überhaupt nicht.
Die Gedanken, die Dean da hat.
Alles vollkommen okay. Ja, und ich finde nämlich gerade deswegen kommt im 5. Schuljahr Deans Persönlichkeit erst so wirklich richtig gut raus, weil er entwickelt sich ja zu seinem eigenen Charakter quasi. Und er diskutiert ja dann schon irgendwie in der ersten Stunde mit Umbridge, weil sie Lupin beleidigt und er Lupin ja auch verteidigt. Also da hat er dann wirklich seine eigene Meinung, die er ja aufgrund seiner Erfahrung ja schon gesammelt hat. Also er weiß, er hat Lupin erlebt, er weiß, das ist ein guter Lehrer. Dafür kann er sich dann auch einsetzen und das macht er dann ja auch. Von den Dingen, von denen er vielleicht nicht so viel Ahnung hat, da hält er sich dann lieber raus. Aber da hat er ja wirklich einen klaren Standpunkt und ich finde es mega, dass er da schon den Mut hat, da Umbridge zu widersprechen.
Naja, vielleicht fällt es ihm auch ein bisschen leichter als vielleicht Zaubererkindern, einfach weil er ja in diese Ministeriumsgeschichte nicht so eingeweiht ist.
Also stimmt, ja.
Die Dimensionen davon wird er gar nicht so parat haben.
Ja, stimmt.
Sodass es ihm vielleicht ein bisschen einfacher fällt und Umbridge für ihn vielleicht wirklich mehr eine Lehrerin ist als eine Ministeriumsmitarbeiterin, die da versucht, Hogwarts neu zu strukturieren. Aber trotzdem finde ich, dass er das tut, trotzdem sehr stark. Und ihm ja auch auffällt, dass dieses nicht praktische Lernen, also nur diese stumpfe Theorie über Verteidigung gegen die dunklen Künste, eben keinen Sinn ergibt.
Genau.
Also er hat anscheinend schon im fünften Teil ermerkt, wahrscheinlich, okay, jetzt sind hier ein paar Schwingungen. Harry sagt, Voldemort ist zurück. Er glaubt Harry ja auch.
Mhm.
Im Gegensatz zu Seamus wieder.
Ja, das finde ich nämlich auch so besonders.
Genau, also irgendwie scheint Dean in dem Moment so ein Gespür dafür zu haben, okay, eigentlich müssten wir praktisch was lernen, weil jetzt bekommen wir es mit den dunklen Künsten zu tun und ich bin hilflos. Ich bin ein Muggelgeborener, zumindest geht er ja davon aus. Und dann finde ich es schon stark. Also er setzt sich ja dann nicht nur für sich ein, sondern eben auch für alle anderen. Und das ist echt beachtlich. Ich meine, wie alt ist er?
15. Ja, das stimmt. Und ich meine, klar, er ist natürlich jetzt auch nicht so unter dem Einfluss des Tagespropheten, weil er den halt einfach im Sommer auch nicht gelesen hat. Das heißt, er hat im Zweifel die Artikel gar nicht mitbekommen, wo über Harry und Dumbledore so gelästert wird. Und er entscheidet eben nach seinem eigenen Empfinden und der Sympathie, die er eben für Harry hat. Und denkt ja, naja, ich kenne den Jungen ja, der wird schon keine Scheiße erzählen.
Ja.
Aber trotzdem hat er ja seinen besten Freund, den er ja eigentlich auch super gern mag und den er super gut kennt. Und der sagt halt einfach was anderes. Ja. Aber da merkt Dean halt wahrscheinlich einfach mit seinem gesunden Menschenverstand, dass Seamus ja wohl irgendwie manipuliert ist oder halt irgendwie unter dem Einfluss seiner Mutter steht, die da ja so dahinter ist. Und da kann er sich halt von distanzieren. Und ich finde es auch mega gut, dass er da überhaupt den Blick für hat, weil er könnte ja auch einfach sagen, naja, entweder es juckt mich nicht, ich halte mich raus. Oder Seamus sagt das, dann wird das schon stimmen, weil bei dem stimmt alles, was ich bisher so gelernt habe.
Ja.
Ich meine, im Grunde, er ist ja am Anfang noch relativ neutral. Da sagt er ja nur irgendwie so, yo, Harry, ich glaube dir, ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ja. Ich bekomme ja den Tagespropheten nicht. Also das sagt er ja auch so.
Ja.
Aber trotzdem könnte er sich ja auch einfach komplett raushalten und nichts dazu sagen.
Aber das ist mein Punkt. Das beweist einfach nochmal die Unabhängigkeit, die Dean auch hat. Also trotz die Art, wie er aufgewachsen ist und dieser Hindernisse, dass er immer denkt, er wäre vielleicht Muggelgeboren. Und das spielt, glaube ich, schon eine Rolle, auch in den Köpfen der Muggelgeborenen. Und dass es schon so eine Klassengesellschaft ist, dass man da kategorisiert. Aber er lässt sich davon jetzt nicht so leiten. Also er ist trotzdem eine eigene Person und dann hört er sich das eine vielleicht an und auch das andere. Aber am Ende zählt seine eigene Unabhängigkeit und dann steht er für das ein, woran er glaubt. Er hat dann seine eigene Meinung und das finde ich absolut bemerkenswert für jemanden, der gerade bis zu diesem Zeitpunkt, wie du schon gesagt hast, eigentlich eher ruhig und eher so ein Mitläufer war. Also vielleicht hatte Dean ja auch im vierten Teil so ein bisschen seine Pubertät und ist jetzt ein bisschen erwachsener.
Ja, er hat sich auf jeden Fall voll entwickelt.
Weil er ja dann auch so ein eifriges Mitglied in der DA wird.
Richtig.
Der eigene Schutz ist ihm da schon auch wichtig.
Ja.
Und dann zeigt er ja auch einfach damit nochmal, dass er mutig ist und dass er ein Gryffindor ist, ein richtiger Gryffindor.
Ja, und ich denke auch, dass da so ein bisschen die Familie eine Rolle spielt, weil Dean ja natürlich weiß, als einziger Zauberer wäre er vielleicht in der Lage, seine Familie zu beschützen.
Ja,
genau. Und dafür braucht er natürlich auch echte Magie und eben nicht nur das Gelaber von Umbridge.
Das, denke ich, werden aber dann zu diesem Zeitpunkt irgendwann alle festgestellt haben, die in der DA sind, dass dieses Training mit Harry einfach super viel gebracht hat. Ich finde auch, dass Harry da die ganzen DA-Mitglieder sehr weit nach vorne gebracht hat, auch gerade im Hinblick auf die Schlacht von Hogwarts.
Mhm.
Gerade jetzt auch im fünften Teil ist diese Stimmung ja auch schon richtig kacke. Also man weiß ja irgendwie, Voldemort ist auf dem Vormarsch, man munkelt noch viel, man weiß noch nicht alles und ich meine, Dean ist ja auch nicht der immer bei den großen Schlachten dabei ist, also er ist jetzt nicht in der Mysteriumsabteilung dabei, ist auch nicht an der Astronomieturmsschlacht, ist er ja auch nicht beteiligt, aber er nutzt das Ganze eben zum Üben.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich habe aber noch was Witziges in diesem Jahr.
Mhm.
Er tappt in ein riesiges Fettnäpfchen bei Firenze. Ja. Das ist ja der Wahrsagen-Lehrer, der Zentau, der Trelawney ersetzt, weil die ja von Umbridge gefeuert worden war.
Ich glaube, da wollte Dean irgendwie wieder so ein bisschen zeigen. Ein bisschen Ahnung von Pferden hatte er. Ja.
Ja.
Weil wir haben ja vorher schon gesagt, vielleicht war er nicht so der Pferdetyp. Da dachte er sich so, hier, aber eine Sache über Pferde weiß ich, die sind immer in Herden unterwegs. Ja. Ja, nur leider funktioniert das so nicht, weil Zentauren sind ja nicht normale Pferde.
Genau.
Und das lässt Firenze ihn dann auch spüren.
Genau. Und er fragt Firenze dann auch allen Ernstes noch, ob Hagrid sie züchten würde. Weil Hagrid ist ja der Wildhüter und passt auf Seidenschnabel und seine Freunde da auf und dann vielleicht auch auf Firenze und seine Freunde und dann verpaart der die.
Ja, aber er hat auch die Einhörner gezüchtet, beziehungsweise hat da halt seine eigene Herde im Wald Und das schließt ja dann halt einfach, dass es dann bei den Zentauren auch so sein muss. Dabei sind die Zentauren ja in der Hinsicht gar keine Tierwesen.
Nee.
Wie jetzt Einhörner zum Beispiel.
Also
ja, ganz, ich meine, er meint es nicht böse, ne? Er zeigt da ja, finde ich eigentlich auch wieder gut, er zeigt da wenigstens Interesse und Neugierde, nicht so wie Harry. Der fragt ja solche Dinge ja auch das eigentlich stimmt. gar nicht. Ja, der fragt ja auch nicht, Hagrid, du, was machst du eigentlich den ganzen Tag im Wald? Was hast du denn da so für Geschöpfe? Es juckt den ja gar nicht. Dean ist wenigstens interessiert.
Ja.
Ja, aber wie du schon gesagt hast, er tritt dem Firenze da echt auf den Schlips.
Ja.
Und ist aber danach ja auch ganz schön ordentlich verlegen.
Das ist auch okay und das ist auch,
ja.
Es wird bestimmt nicht, also wenn, naja, Firenze ist ja jetzt auch zum ersten Mal in der Form Lehrer und wenn er das länger wäre, könnte ich mir vorstellen, dass das häufiger mal gefragt werden
dann
würde.
Dann wird in also, jedem Jahrgang einer dabei sein.
Also, aber er erklärt das dann ja auch und dass es eigenständige Lebewesen sind und dass sie nicht gezüchtet werden müssen.
Aber gerade bei den Zentauren ist das natürlich schon echt
ja.
eine fiese Frage, weil die ja gerade auf ihre Unabhängigkeit so viel Wert legen.
Ja, weil die ja auch super stolz sind. Ne? Das sind ja richtig stolze Wesen. Ja,
schon geil. Ja, und seine Noten, wissen wir auch, scheinen irgendwie ja auch nicht so die besten zu sein.
Ja.
Weil er freut sich, dass die ZAG-Ergebnisse erst zu spät kommen. Und er sich dann erstmal in den Ferien keine Gedanken machen muss. Aber wir wissen, dass er auf jeden Fall gute Noten in Verwandlung gehabt haben muss. Ebenso wie in Zauberkunst, weil er die nächstes Jahr ja weiter wählen kann.
Ja, aber irgendwann in diesem Jahr kommt er dann ja auch noch mit Ginny zusammen. Und das findet Ron ja gar nicht mal so toll.
Das stimmt. Ja, und Ginny, glaube ich, hat er ja so erst so richtig in der DA kennengelernt, ne?
Ja. Ja, wahrscheinlich schon.
Da hat sie ihn wahrscheinlich ganz schön beeindruckt, weil sie ja so viel drauf hat.
Ja, genau. War der ein bisschen impressed. Dachte sich so, an die mache ich mich mal ran. Aber vielleicht war Ginny auch gar nicht so ein schweres Ziel, weil Hermine Ginny ja geraten hatte, sich mal umzusehen, damit sie nicht so komisch immer vor Harry ist. Sodass Ginny vielleicht zu diesem Zeitpunkt sowieso relativ offen war für neue Erfahrungen.
Ja, die war ja schon mit Michael Corner vorher zusammen.
Stimmt, ja, genau.
Also lernen sie sich ja Ende des Schuljahres erst so richtig kennen, daten
genau.
sich, sind dann ja aber offenbar über den Sommer hin weiterhin in dieser Phase und sind dann ja im sechsten Jahr so richtig zusammen.
Yes, forever in love. Denken die zumindest kurz mal.
Mhm. Ja, die verbringen auf jeden Fall am Anfang immer sehr viel Zeit miteinander, obwohl Ron das ja eigentlich nicht so gut findet. Und was ich halt noch ganz cool finde, ist, dass er, nachdem Katie Bell mit dieser verzauberten Kette da verflucht wird, übernimmt er in der Quidditch-Mannschaft ihre Aufgabe als Jäger.
Mhm.
Und das ja auch so ohne wirklich richtiges Training. Also ich meine, er hat mal so ein paar Flugstunden gemacht mit Madame Hooch. Aber so richtiges Quidditch-Training war, ist ja dann so sein das erste Mal quasi. Also er ist schon ein talentierter Flieger auf jeden Fall und auch ein Spieler.
Mhm.
Und, das finde ich besonders bemerkenswert, er ist während Harrys Schulzeit der einzige männliche Jäger der Gryffindor-Mannschaft. Sonst sind das immer nur Frauen.
Ja, Angelina Johnson, ne?
Delicia Spinnett, Katie Bell und später Demelza Robbins.
Ah ja, genau.
Auf jeden Fall sind das immer nur Frauen und er ist der Einzige. Das finde ich echt cool.
Finde ich auch. Und es wirkt auch ein bisschen so, als wäre Seamus ein bisschen neidisch und könnte ihm das nicht so ganz gönnen. Ich finde, diesen Charakterzug passt zu Seamus, aber ich finde, Dean hat das nicht verdient, weil Dean ja jetzt auch nicht der ist, der sich da krass mit brüstet und sagt, boah, ich bin der Allergeilste und jetzt guckt mich alle an. Ja, das ist so ein Cormac McLaggen zum Beispiel, ja, super anstrengend.
Mhm.
Und deshalb finde ich, Seamus hätte sich ein bisschen mehr freuen können.
Er hätte ihm das mal gönnen können, das stimmt. Vor allem ist das jetzt ja wirklich nur ein Ersatz, ne?
Ja.
Aber gut. Aber wie man so schön sagt, Glück im Spiel, Pech in der Liebe.
Yes.
Die geht nämlich den Bach runter, langsam aber sicher. Weiß Dean eigentlich, dass Harry insgeheim auf Ginny steht? Oder denkt er, das ist vorbei? Weil ich glaube, so diese Schwärmerei, die Ginny am Anfang hatte, das hat ja irgendwie alleine spätestens durch dieses Gedicht Valentinstag jeder mitbekommen.
Ja.
Ich meine, er bemüht sich ja vielleicht deswegen auch so sehr, weil er insgeheim befürchtet, dass er gegen Harry eigentlich gar keine Chance hat. Ich finde es irgendwie schwierig,
ja,
weil ich meine im Grunde, dass so, man kann es natürlich sagen, okay, es war halt so Schwärmerei, mein Gott, ich stand früher auch mal auf Pavati, ne?
Ja.
Aber man könnte ja auch wissen, dass es vielleicht schon ein bisschen deeper ist bei den beiden. Ich weiß es nicht. Weil Dean macht sich ja über Harry lustig, als dieser von meiner Lieblingsszene Cormacs Klatscher getroffen wird. Ich meine,
ja, das stimmt.
Es ist lustig, aber vielleicht findet sie ja auch lustig, weil es eben Harry ist. Aber Ginny ist ja wirklich stinksauer deswegen und irgendwie habe ich das Gefühl, er fasst sie daraufhin dann nur noch mit so Samthandschuhen an.
Ja, als ob er sich immer so für alles extra viel Mühe gibt, habe ich auch das Gefühl.
Genau,
ja.
Und das, er bemüht sich halt so sehr und deswegen denke ich mir gerade vielleicht dieses Thema mit Harry war halt für ihn so ein bisschen so, oh, Warnung, ne?
Ja.
Harry spielt vielleicht doch noch eine Rolle. Und das nervt ja Ginny eigentlich nur noch mehr, dass er sich so bemüht und dass er, ja, sie wirklich so soft behandelt.
Ja.
Und der Trennungsgrund letztendlich, den Ginny Dean ja auch nennt, ist, dass Ginny sich nicht ständig von ihm helfen lassen will. Was ja auch eigentlich dieses Missverständnis ist, das hatten wir ja schon bei Ginnys Folge. Genau. Dass es ja eigentlich Harry war, der Ginny da so ein bisschen stößt aus Versehen unter dem Tarnumhang. Und
Felix Felice ist in das
genau. Und für Dean ist es natürlich bitter, weil er hat sich natürlich extra bemüht, um es Ginny recht zu machen. Das war dann auch wieder das Falsche. Also egal, was er gemacht hat, er konnte es gar nicht richtig machen.
Ja.
Er ist vielleicht auch einfach ein Gentleman, der halt eben Frauen da gerne hilft. Wobei ich glaube tatsächlich, dass er das wirklich gemacht hat, ja, um bei Ginny einfach nochmal zu punkten.
Ja, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass Dean es in diesem, also mit Ginny einfach null in der Hand hatte. Das, vielleicht war ihm das auch von Anfang an bewusst und das ist immer so ein kleiner Schatten.
Dass er das wusste.
Genau, dass immer so ein kleiner Schatten, also so ein bitterer Beigeschmack quasi dabei gewesen ist in der Beziehung. Und also wir wissen jetzt auch nicht von ihm, dass er untröstlich war und keine Ahnung, wie Lavender da den die theatralischste Szene der Welt gemacht hat, sondern es wird ihn verletzt haben und das wissen wir auch, dass es nicht so ganz einfach war, aber letztendlich war das ja jetzt auch, ich meine, wie lange waren die zusammen?
Ja, fast ein Schuljahr vielleicht, ne?
Das ist ja jetzt auch nicht so super lang.
Ja, für Ginny ist das lang, du.
Ja.
Nee, also ich denke mir halt auch, er wird spätestens nach dieser Klatschergeschichte wird er wissen, dass Harry irgendwo noch eine Rolle spielt.
Ja.
Er wird ja auch zum Beispiel wissen, dass die den Sommer häufig miteinander verbringen.
Ja, genau.
Ja, oder auch die Ferien allgemein. Also ich glaube schon, dass Ginny wahrscheinlich ja auch viel von Harry erzählt. Ja. Und es ist vielleicht für Dean deswegen ja auch nicht schön zu hören, weil er eben um die Vergangenheit der beiden weiß, ne?
Ja, und vielleicht ist es wirklich dann auch einfach zu sagen, so, es war jetzt hier so eine Jugendliebe und so ein, weil er hasst Harry ja auch nicht, also es ist jetzt nicht so, als wäre er jetzt feindlich Harry gegenüber, immerhin teilen die sich nach wie vor den Schlafsaal, sondern für ihn ist es dann auch einfach okay und er nimmt es dann so hin, wie es ist. Also ist jetzt auch kein Drama-Boy.
Ja, genau, er ist ja einfach sehr fair. Nee, genau, und das, genau das, was ich eben schon meinte, er ist halt so aus Harmonie auf, ne? Also er wird jetzt nicht einfach mit Harry Stress anfangen. Aber man merkt schon, dass er, ja, verletzt ist oder auch vor allem auch sehr überrascht, weil es ja sehr schnell geht. Also kurz nach der Trennung macht Ginny ja schon mit Harry rum.
Ja, das stimmt.
Und er macht ja dann, das ist ja nach diesem Quidditch-Sieg, macht er ja sogar sein Glas kaputt vor lauter Schreck. Also man merkt schon, dass ihn das mitnimmt. Und für Ginny war es ja offenbar schon viel früher vorbei als für ihn. Und es kam ja für ihn dann vielleicht doch ja überraschender als gedacht. Und deswegen hängt er ja da wahrscheinlich in dem Moment schon noch an ihr, als das dann mit Harry passiert.
Ja, das ist, finde ich, aber auch vollkommen okay. Ich meine, ich sage immer, einer ist immer verletzter als der andere und einer leidet mehr als der andere. Klar. Also gerade bei solchen Beziehungsbeendigungen, wo noch ein Dritter im Spiel war, ist natürlich immer der, der dann am Ende letztlich tatsächlich alleine ist, immer der, der am meisten leidet.
Ich finde es dann irgendwie ein bisschen schlimm, weil ich meine, vielleicht haben die ja auch schon mal über Harry geredet, so von wegen, ja, hier, was ist eigentlich mit dir und Harry und so. Und vielleicht hat Ginny ihm dann ja auch gesagt, du, das ist alles vorbei, da ist nichts, bla bla bla.
Ja.
Dann wäre es für die natürlich auch bitter. Weil das dann zu sehen und denken, jo, dann war ich ja irgendwie doch nur so ein Platzhalter, ist natürlich irgendwie auch ein bisschen scheiße, ne?
Aber jetzt ist er natürlich auch noch jung und ihm kann im Leben noch viel passieren. Deshalb finde ich, so ein bisschen Herzschmerz ist halt immer dabei.
Ja, das ist, er muss nach vorne schauen.
Genau, das tut er ja eigentlich auch. Ich meine, irgendwann ist das vorbei und dann redet er vielleicht auch nicht mehr drüber. Also vielleicht hat er mal mit Seamus ein Butterbier drüber getrunken und dann ging es wieder.
Ja, aber es wird ja für ihn nicht unbedingt leichter, weil ich glaube, er weiß schon auch bei Dumbledores Beerdigung, dass es eventuell auch sein letztes Hogwarts-Jahr sein könnte. Ja,
genau.
Ja, und dass irgendwie seine Schulkarriere beendet ist oder dass sich zumindest für ihn sehr, sehr viel ändern wird. Und das macht es ja auch nicht besonders leicht.
Nee.
Weil in seinem eigentlich 7. Jahr ist es eigentlich wie bei Harry, er kehrt nämlich nicht nach Hogwarts zurück.
Genau.
Weil Muggelgeborene werden ja von Todessern verfolgt und Dean muss fliehen, weil er seinen Blutstatus ja nicht beweisen kann.
Genau. Ja, aber er glaubt doch auch gar nicht, dass er Halbblut ist, oder?
Er hat halt die Vermutung, es könnte sein, aber er kann es nicht beweisen, also Pech gehabt.
Ja, genau.
Ja, und in Hogwarts sind eh keine Muggelgeborene mehr erlaubt, deswegen hat er keine Chance.
Ja, weil Snape ja
dann
auch
in ganzen Slytherin-Manier.
Genau. Naja, gut, ist ja auch von Voldemort so ja. gewünscht.
Genau. Ja, aber wir wissen eigentlich relativ wenig, wie seine Flucht verlaufen ist.
Ja.
Ich könnte mir auf jeden Fall vorstellen, dass er irgendwie noch seine Familie beschützt hat oder versteckt hat oder sowas, dass sie auf jeden Fall in Sicherheit sind.
Denkst du, er hat sie informiert, was hier abgeht? Weil ich könnte mir vorstellen,
dass schon. Das, ja? Ich glaube, er macht, ja, ich glaube nicht immer, dass er den gleichen Fehler macht wie sein Vater.
Und dann denkt er sich, ich sag denen das jetzt alles und dann kommen die klar?
Ja, ich denke mir, dass er die auf dem Laufenden gehalten hat und gesagt hat, Leute, ich muss abhauen, ihr seid in Sicherheit, haltet euch bedeckt. Ihr kennt mich nicht, so, und weg ist er.
Und dann, obwohl er eine schöne Kindheit hat, das heißt wahrscheinlich auch ein enges Verhältnis zu Stiefgeschwistern und Stiefvater und seiner Mutter natürlich, dass die das einfach hinnehmen und sich denken, ja okay, der hat da Zauberer-Shit am Laufen, ja, die ist okay.
Die können, glaube ich, nichts dagegen tun, weil die merken ja natürlich auch, die Muggel merken ja auch, dass was anderes ist und die haben ja wenigstens eine Erklärung dafür, ne?
Naja, das stimmt schon. Aber ich fände es nicht verwunderlich, wenn er vielleicht Schutzzauber auf das Haus gelegt hat. Ich meine, so ein bisschen was werden sie ja gelernt haben und es gibt ja auch Bücher und so. Aber ich weiß nicht, ob er direkt erklärt hätte, so ich schwebe hier in Lebensgefahr, weil ich nicht beweisen kann, dass ich ein Halbblut bin. Vielleicht hat er auch so getan, als ob er einfach nach Hogwarts zurückgeht.
Hm.
Einfach nur, damit sich keiner unnötig Sorgen machen kann, weil ich auch nicht glaube, dass er so der Typ ist, der gut aushalten könnte, wenn man sich unnötig um ihn sorgt und oder dass das er anderen Leuten unnötig das Leben schwer macht, weil er nicht möchte, dass jemand leidet seinetwegen. Deshalb vielleicht könnte es auch sein, dass er einfach schon Vorkehrungen geschaffen hat, jetzt nicht so krasse wie Hermine, aber durchaus sein Bestes gegeben hat, seine Familie zu beschützen. Vielleicht hat er auch gesagt, so dieses Jahr läuft das alles ein bisschen anders, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass er es nicht so konkretisiert hat, weil wenn ich wüsste, mein Sohn schwebt in Lebensgefahr, weil da ein rassistischer, diskriminierender, Blutreinheit verehrender
Vollidiot.
Glatzkopf da am Start ist, da würde ich ausflippen.
Ja,
da würde ich mich so schwach fühlen als Muggel. Ich könnte niemanden, also was ist die Möglichkeit der Eltern?
Du kannst ja deinen Sohn noch nicht beschützen.
Ja, genau. Also du kannst nichts machen und dann spaziert er durch die Tür und du weißt nicht, ob du ihn wieder siehst oder auch nicht. Und
ja, boah,
das wäre ja der Schmerz des Todes für die Familie, von der wir ja nicht wissen, dass die irgendwelche gröberen Probleme gehabt haben. Und deshalb könnte ich mir vorstellen, dass er einfach sein Bestes gegeben hat, sie zu beschützen mit Zaubern.
Das kann sein. Und mit der Unwissenheit. Und das halt eben doch, wie sein Vater dann quasi gemacht hat, ne?
Ja, genau. Weil wir wissen ja auch nicht, dass er sonderlich zornig auf seinen Vater gewesen ist. Also, dass er jetzt ihn, weiß ich nicht, verflucht.
Ja, der weiß ja auch theoretisch gar nicht richtig, was aus ihm geworden ist oder was passiert ist.
Genau. Also von daher, wir wissen es nicht, aber es gibt eben diese zwei verschiedenen Arten.
Genau. Aber wir wissen allgemein eigentlich sehr wenig darüber, wie seine Flucht letztendlich verlaufen ist oder wie das losgegangen ist oder ob er wirklich vielleicht auch angegriffen wurde und einfach abhauen musste. Vielleicht hat er ja auch das Tabu gebrochen. Wir haben keine Ahnung. Jedenfalls trifft er irgendwann auf Ted Tongs, also Nymphadoras Vater. Und die beiden reisen zusammen weiter und treffen dann wahrscheinlich noch viele, viele andere auf dem Weg und später unter anderem auch Dirk Cresswell und zwei Kobolden, nämlich Griphook und Gornook. Und diese Gruppe schließt sich zusammen und ähnlich wie das Goldene Trio sind die ständig unterwegs und campen in verschiedenen Wäldern und versuchen alle Spuren zu beseitigen und ja, sich ein bisschen bedeckt zu halten.
Das bringt aber leider nicht so viel, weil sie ja am Ende doch entdeckt werden. Und auch
sie gefangen. Sie schrumpfen auf jeden Fall immer kleiner zusammen.
Genau, also es werden immer mehr, werden getötet oder bleiben anders auf der Strecke und werden ja dann doch von Greifern entdeckt und gefangen genommen.
Wobei, das kommt erst später. Es gibt vorher nämlich noch eine Situation. Harry, Ron und Hermine bekommen nämlich mit, dass sich ein Teil der Gruppe zumindest über Harry unterhält. Die drei können sich allerdings nicht offenbaren, weil sie ja unter diesen Schutzzaubern versteckt sind. Dean unterstützt der Harry nämlich nach wie vor und macht sich Sorgen um Ginny, weil sie in Hogwarts in Gefahr kam, weil sie auch nach wie vor ja auch Harry in Hogwarts unterstützt.
Mhm.
Und er sagt ja auch, dass er auf jeden Fall Harry als den Auserwählten anerkennt und das auch glaubt und auch glaubt, dass Harry derjenige ist, der sie alle retten kann. Also trägt hier auch wieder so ein bisschen die Hoffnung weiter und ja, zeigt hier wieder seine Loyalität zu Harry, was ja auch für Harry vielleicht in dem Moment ganz schön ist, ne?
Mhm. Ja, total.
Gerade unter der Anbetracht der Tatsache erstens, dass er ja Ginnys Ex-Freund ist und trotzdem ja aber keinen Zorn gegenüber Harry hat nach wie vor. Und ja, die reden ja wie gesagt über Ginny und das gibt ja natürlich auch Ron und Harry ja auch die Hoffnung, hey, Ginny geht's halt gut in Hogwarts,
genau.
Ne?
Ja.
Ja, also es ist schon eine wichtige Unterhaltung, die da führen. Schade nur, dass sie sich halt irgendwie nicht zusammenschließen können oder sich kurz unterhalten können. Genau, und irgendwann wird die Gruppe oder beziehungsweise die, die davon übrig geblieben sind, das sind ja nur noch Dean und Griphook, dann gefangen genommen und auch zu Malfoy Manor gebracht.
Genau.
Als Gefangene da im Keller. Und dort treffen sie dann ja auch schon Luna und Mr. Ollivander. Luna schafft es ja schon, alle quasi mit so einem alten Nagel von ihren Fesseln zu befreien und freundet sich ja hier mit Dean an. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Die kennen sich ja auch aus der DA und über Ginny ja vielleicht auch, aber hatten ja irgendwie nie so wirklich viel miteinander zu tun.
Naja, so ein bisschen verrückt ist Luna ja auch und das ist ja auch der Grund, warum sich viele erstmal von ihr fernhalten.
Genau.
Und einfach auch gar keinen Versuch starten, sich mit Luna anzufreunden. Und wenn wir davon ausgehen, wie wir jetzt schon gesagt hatten, dass Dean eher so der Mitläufer ist, dann wird er, weiß ich nicht, bis zum fünften Teil, also bis zu seinem fünften Schuljahr auch keinen Versuch gestartet haben, sich mit einer etwas sonderbaren Person auseinanderzusetzen, sondern hat sich an das gehalten, was eben auch Seamus gemacht hat und die anderen. Und das waren halt bis zu DA hatte Luna da nicht viel zu kamellen.
Nee.
Umso schöner ist es ja jetzt, dass Luna ihm ja sein Leben da so ein bisschen angenehmer machen kann durch ihre Art.
Das stimmt.
Aber Dobby kann die Gefangenen dann ja retten, das wissen wir.
Genau, weil Harry, Ron und Hermine ja auch dann in Malfoy Manor landen.
Dean hilft dann, als Dobby dann gestorben ist, das Grab von Dobby mit auszuheben. Also mit den bloßen Händen machen sie das ja, weil er einfach so dankbar ist, dass Dobby sie gerettet hat. Das finde ich irgendwie eine sehr schöne Geste. Und das ist halt auch wieder das, was die Zauberer haben, was mit der Muggelwelt, also die in der Muggelwelt groß geworden sind, die sind halt so...
Ja.
Haben überhaupt gar keine Vorurteile. Also
genau.
Er hat keine Vorurteile Lupin gegenüber, von dem sie ja dann später auch wissen, dass er ein Werwolf ist. Er hat auch absolut kein Problem damit, dass Dobby einfach ein Hauself ist. Und er erkennt an, was Dobby für sie geleistet hat und dass er für sie gestorben ist. Und das finde ich in diese Richtung schön. Dann finde ich es aber auch noch schön, dass er Harry hilft, weil es Harry ja wirklich auch ein Anliegen ist. Sich so dankbar zu erweisen, finde ich schön. Und dann ist es noch schöner, weil Dean eine Wollmütze auf Dobbys Grab legt.
Er zollt Dobby so einen großen Respekt.
Ja, genau.
Und eben ungeachtet, was für ein Lebewesen er ist, sondern einfach nur, ich kenne ihn nicht, aber er hat mich gerettet und deswegen habe ich vollsten Respekt für diesen Person. Und ja, das finde ich auch sehr schön.
Naja, vielleicht kennt er Dobby schon, der dann immer die Strickmützen aus dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum eingesammelt hat. Aber er beweist damit eben noch mal einmal mehr, dass Dobby ein freier Elf ist.
Ja, er hat es verstanden.
Und, ne? Genau, er versteht es ganz genau. Und, ja, was ich allerdings ein bisschen gemein finde, ist, dass erst haben alle keinen Zauberstab, dann haben plötzlich alle einen Zauberstab, weil Luna bekommt ja einen extra angefertigt von Ollivander. Dann teilen die anderen sich ihre geklauten Zauberstäbe aus dem Malfoy Manor auf und keiner denkt sich, oh ja, Dean braucht auch einen Zauberstab. Nee, die brechen dann auf.
Und lassen ihn da zurück, zauberstablos. Genau,
also.
Aber, ich meine, die sind ja da in Shell Cottage, da bei Bill und Fleur. Genau. Und auch Bill hätte ja mal irgendwie an den Zauberstab rankommen können.
Natürlich.
Oder ich meine, also als Zauberer ohne Zauberstab zu sein, ist schon echt wirklich bitter.
Ja, total.
Ach, einfach auch, ich finde es auch so krass, weil auch dann ist die Schlacht und Dean bricht trotzdem mit den anderen auf, obwohl er sich überhaupt nicht wehren kann. Und ich verstehe auch nicht, warum bekommt Luna einen, aber eher nicht. Und warum kann er sich keinen besorgen? Warum kann kein anderer ihnen einen besorgen? Also ich meine, das finde ich total komisch.
Ja, irgendwie sagt er noch sowas, ja, wir kriegen schon noch einen. Also er geht da sehr optimistisch an die Sache ran. Aber diese Handlungsunfähigkeit in einer Schlacht, in der hauptsächlich mit Zauberstäben hantiert wird. Jetzt gehe ich auch davon aus, dass seine nonverbale und Zauberstabmagie kein bisschen gut ist. Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt ohne Zauberstab ein Wasserglas umkippen kann schon. Also dieser Glauben, den er dann hat.
Ich finde es einfach unglaublich mutig.
Genau, und das ist wahrscheinlich, ich sage das ja immer, der Hut, der entscheidet nicht für die Person, die da gerade sitzt, sondern der Hut hat diese Versionen, was, also schemenhaft, was wird, also wie wird er Hindernisse angehen?
Ja.
So, und das, wie es Dean jetzt angeht, ist natürlich super mutig. Und dann natürlich auch ein geborener Gryffindor in genau dieser Hinsicht, weil er quasi handlungsunfähig in diesen Kampf geht, um für diese eine Sache einzustehen. Und das finde ich beachtlich.
Und ich könnte mir dann auch vielleicht vorstellen, dass Mr. Ollivander halt damals angeboten hat, ja, er kann jetzt einen machen, aber er hat ja vielleicht immer nur so ein paar Zutaten zur Hand. Ich meine, du kannst ja nicht einfach sagen, ach, da steht eine Tanne, ich mache jetzt mal kurz einen Zauberstab.
Ja, genau.
Sondern es müssen ja Dinge vorhanden sein und vielleicht hatte er nicht genug und Dean hat gesagt, nee, Luna bekommt einen, ich verzichte. Das ist die einzige Erklärung, die ich habe, warum Luna einen bekommt und er nicht.
Ja, genau.
Weil es macht sonst überhaupt gar keinen Sinn und ich finde es echt krass, wie mutig er ist, dass er in diese Schlacht zieht, obwohl er keinen Zauberstab hat. Er ist bereit zu kämpfen, obwohl er sich nicht wehren kann. Ich meine, was hat er vor? Wollte er sich jetzt so auf Muggelmanier irgendwie prügeln?
Rugby.
Andererseits muss das ja auch irgendwie passiert sein, weil er hat ja später einen Zauberstab. Also entweder hat er jemanden verprügelt und so den Zauberstab gewonnen. Ja. Das stelle ich mir aber auch interessant vor.
Ich auch.
Oder Seamus hat sich hier für ihn eingesetzt und ihm da vielleicht ein bisschen bei geholfen. Und das finde ich eigentlich auch ganz süß, weil die beiden freuen sich ja auch total, sich endlich wiederzusehen. Seamus hat ja wahrscheinlich auch schon die ganze Zeit gebangt, weil er ja wusste, wie schwer Dean es hat. Und das finde ich irgendwie süß, dass die so, ja, sich so in die Arme fallen.
Ja, die fallen sich so richtig in die Arme, genau.
Ja, und, so süß.
Ich bezeichne das als echte Bromance.
Wirklich so. Die sind wieder wie füreinander geschaffen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Push, den Dean da hat, um irgendwie auch nochmal an der Seite seines besten Freundes zu kämpfen und zu wissen, dass er ja da mitzieht und nicht irgendwie unnütz nur rumsitzt.
Ja, also aber wir wissen dann doch, dass er einen Zauberstab irgendwann hat und er kann dann ganz normal mitkämpfen. Wenn Seamus ihn für ihn beschafft hat, dann gehorcht er natürlich jetzt nicht unbedingt Dean.
Nee, aber ihn vielleicht geholfen. Ne? Ich stelle mir das eher so vor. Seamus hat vielleicht irgendwie einen Taranta Legra auf irgendwen befeuert, der jetzt vielleicht nicht der Stärkste ist. Und dann hat Dean der Person eine reingehauen und dann hat er den Zauberstab halt gewonnen.
Die müssen ja Nerven haben, du.
So, nicht, also Seamus hat natürlich niemanden entwaffnet, weil dann wäre es ja Seamus' Zauberstab, sondern eher so.
Naja gut, aber das Problem haben Harry, Ron und Hermine ja auch. Das sind ja auch alles nicht ihre Zauberstäbe. Ja, aber man muss auch dazu sagen, es ist immer noch besser, einen Zauberstab mit sich zu führen, der nicht 100% auf dich hört. Weil wir wissen ja jetzt auch, dass manche Zauberstäbe, auch wenn sie also den Besitzer wechseln durch den Kampf, trotzdem dem anderen loyal sein können, also dem Zauberer davor, dass sie ihre Loyalität nicht komplett aufgeben können. So, und ich glaube, es ist aber immer noch besser zu haben, einen merkwürdigen Zauberstab zu besitzen, der ein bisschen sein Eigenleben hat, als gar keinen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, sein Protego wird ja irgendwie funktionieren und sie überstehen ja auch den Kampf, also Seamus und er.
Ja, ich finde es total bemerkenswert, weil er sich ja unter anderem gemeinsam mit Parvati, aber immerhin mit Anthony Dolohoff und Travers duelliert. Ja. Und das finde ich schon ganz schön krass, mal abgesehen davon, was für ein Zauberstab das jetzt ist.
Ja.
Er hatte gar keine Übung, er war eigentlich nur eingesperrt, konnte in Shell Cottage nichts tun, er hatte keinen Zauberstab die ganze Zeit. Jetzt wissen wir nicht, hat er den wirklich erkämpft, ist es irgendein Zauberstab? Also ich finde es schon ganz schön krass.
Finde ich auch. Ich muss kurz dazu sagen, wenn wir diesen Kampf besprechen. Antonin Dolohoff kommt immer vor. Also Antonin Dolohoff hat das meiste für Voldemort gekämpft, würde ich sagen.
Ist wirklich so. Travers höre ich so zum ersten Mal in dieser Schlacht, aber Antonin Dolohoff ist irgendwie immer überall dabei.
Antonin Dolohoff hat Lupin ja umgebracht. Jedenfalls sind schon ein paar dabei gewesen, gegen die Antonin Dolohoff gekämpft hat. Und kurz als kleiner Abschweifer, der Mann ist uralt.
Ja.
Der war ja mit Voldemort in der Schule. Ja,
der
also
70 oder
80 alter Knacker,
oder so, ne?
Der macht da noch richtig eine gute Figur, du. Naja, aber
noch.
Ja, noch.
Ja.
Aber ja, also dass der Dean das so schafft.
Ja, und vor allem auch unbeschadet, ne?
Aber vielleicht ist es auch diese Portion Mut, die ja die ganze Zeit
in
sich
und er hat
trägt.
Halt Bock, ne? Er will endlich was tun, er will auch für seine Rechte kämpfen, auch für die Muggel und alles, ne? Er will endlich, dass sich was ändert und so.
Genau.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es dann irgendwie auch am Ende ganz süß, weil er ja mit Seamus dann zusammen mit Aberforth in der großen Halle irgendwie sitzt und finde ich irgendwie eine süße Konstellation.
Ja, finde ich auch. Aber trotzdem, nach der Schlacht von Hogwarts wissen wir nicht mehr so viel, was er dann nach der Schulzeit so macht. Ob er seinen Abschluss nachholt oder nicht.
Ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, ich finde irgendwie, das passt voll zu ihm, dass irgendwie er so ein bescheidenes Muggelleben geführt hat. Also er hat sich irgendwie wieder so an seine Wurzeln gehalten und so einen normalen Beruf erlernt. Keine Ahnung, irgendwie vielleicht was Handwerkliches oder so. Einfach so was Muggelmäßiges und er hat trotzdem erfülltes.
Ja, vielleicht auch was mit Kunst.
Ja, genau. Er hat aber trotzdem erfülltes Leben. So ein Schreiner oder so wäre cool.
Ja, und bestimmt benutzt er seinen Zauberstab schon für so kleinere Hilfsarbeiten und so.
Genau, er hält es nicht versteckt, es ist kein Geheimnis genau. So, ne? Also so seine Freunde oder so, die wissen das. Ich meine, klar, er prahlt ja jetzt im Muggeldorf vielleicht nicht rum, aber genau. Er führt ein glückliches Leben, er muss sich nicht verstecken. Mhm. Er kann sein Leben, was er quasi auch vorher oder immer wieder in den Ferien gelebt hat, ganz normal weiterleben, das, was er auch wirklich ist. Aber genau. Eben diese Zaubererseite in ihm muss er auch nicht verstecken, wie jetzt zum Beispiel Minervas Mama oder so,
ja. Sondern
er kann beides ausleben und ich finde, er passt dahingehend irgendwie besser in die Muggelwelt. Da kann er auch das West Ham auch verfolgen und mal wieder genau. Zum Spiel gehen und so.
Ja, das denke ich auch, weil ich sehe bei ihm jetzt keine steile Zaubererkarriere im Ministerium oder
das
irgendwas
passt
mit Quidditch
nicht
oder so. Und auch dadurch, dass er ja diese glückliche Kindheit hatte oder zumindest diese auch sehr unbeschadete Kindheit,
genau. Könnte
ich mir einfach vorstellen, dass er sich am Ende dieses ganzen Trubels einfach da am zugehörigsten fühlt.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er weiterhin mit James befreundet
ja,
ist.
Ja, die sind bestimmt voll dicke.
Ja,
und vielleicht hat Dean, ja, entweder das, oder Dean hat irgendwann dann auch Kinder und die kommen auch nach Hogwarts, das könnte ja. Ich mir auch wieder vorstellen, weil das dann wieder
genau. So
ein schön ineinander verflochten ist alles.
Ja, genau.
Vielleicht hat er ja auch eine Muggelfrau oder so, aber ja. Ne, so irgendwie alles passt dann wieder.
Finde ich auch. Also ich habe mir noch so ganz am Ende so 2, 3 Sätze überlegt. Also ich finde, dass Dean Thomas ein total underrated Charakter ist. Also ich meine, an den denkt man jetzt auch nicht als erstes. Aber wir haben das ja jetzt gerade so ein bisschen aufgeschlüsselt, dass Dean wirklich tolle Charaktereigenschaften hat. Und so bei der Recherche ist mir einfach nochmal klar geworden, dass ich den echt cool finde.
Ja, ich mag
abgesehen
den auch.
Vom Schauspieler. Und ich hätte wirklich gern mehr über ihn erfahren. Und ich finde es schade, dass sie ihn überall so ein bisschen rausgeschnitten haben.
Mhm.
Vor allem ja auch im Buch. Also er hätte ja auch im Buch eine größere Rolle haben können.
Ja, eben.
Ich finde es einfach toll, dass er sich für so seine Loyalität und seinen Mut auszeichnet. Und gerade auch er, obwohl er so eine Randfigur ist, hat er ja trotzdem eine Charakterentwicklung. Und das finde ich toll, dass auch die Randcharaktere durchaus eine sichtbare Entwicklung durchmachen. Also das bedeutet
genau. Ja
wirklich, dass selbst Menschen, die sich vielleicht nicht so sichtbar in der Gesellschaft führen, dass die auch die Chance haben, an sich zu wachsen, mit sich zu wachsen, die Umgebung mitreißen zu können. Also er ist ja wirklich einfach ein guter Freund. Er ist einfach ein guter Freund.
Ja.
Punkt. Da kommt nichts
man
mehr.
Man kann eigentlich nichts Negatives über ihn sagen.
Ich verstehe nicht, wie man nicht mit ihm befreundet sein wollen würde.
Genau, das verstehe ich auch nicht. Ich finde, er ist ein total verträglicher Mensch.
Total.
Jeder sollte einen Dean in seinem Leben haben.
Ja, finde ich auch.
Und ich an Harrys Stelle hätte mich an Dean gehalten.
Ich mich auch. Also sagen wir die Schlussworte, Dean for President.
Ja, und Seamus kann sich wirklich glücklich schätzen, so einen
ja. Guten
Freund gefunden zu haben. Nee, es fand ich sehr schöne und passende Abschlussworte
ja. Für
diese Folge.
Na dann. Freuen wir uns, dass ihr wieder dabei wart und
genau.
Bis nächstes Mal.
Ciao.
Tschüss.